Wir haben vor ein paar Wochen angefangen mit einer Serie über das Gemeindegebet. Und wir haben gehört, was Gemeindegebet überhaupt ist. Und ich hoffe, es hat dazu geführt, dass wir alle der Überzeugung sind, dass Gemeindegebet keine neuartige Erfindung ist, wie man irgendwie die Gruppendynamik fördert oder irgendwie ein bisschen mehr Gemeinschaft haben kann, sondern dass es ein Wesensbestandteil der christlichen Gemeinde ist, und zwar von Anfang an. Und dass es auch ein besonderes Mittel des Wirkens Gottes und der Auferbauung der Gemeinde ist. Gemeindegebet ist das geplante Zusammenkommen der Glieder einer Ortsgemeinde mit dem Schwerpunkt der gemeinsamen Anrufung des Namens Gottes, um vor ihm all die Anliegen kund werden zu lassen. Wer soll im Gemeindegebet beten? Dazu haben wir vor 2 Wochen dann eine Lehrstunde gehört, die einige sehr wichtige, aber nicht ganz einfache Prinzipien aufgezeigt hat. Gemeindegebet ist anders als das private Gebet, anders als das Familiengebet oder ein spontanes gemeinsames Gebetstreffen von Gläubigen. Das Gemeindegebet hat eine ganz besondere Stellung, besondere Verheißungen, aber auch besondere Regelungen. Und dazu gehört es, dass die Männer der Gemeinde beauftragt sind, laut die Stimme zu erheben und die ganze Gemeinde im Gebet zu leiten und zu repräsentieren, damit alle, Männer wie Frauen, dieses Gebet im Herzen mitbeten können und dazu einen Amen geben können. Gemeindegebet ist auch nicht die Sammlung vieler einzelner Gebete, sondern, und das ist so wichtig, es ist das Gebet der Gemeinde. Und jedes Gebet, welches laut gesprochen wird, es soll repräsentativ für die ganze Gemeinde stehen. Und was gebetet wird, und ist das, was die Gemeinde gemeinsam, einmütig, mit einer Stimme vor den Herrn bringt. Das ist so dieses Besondere am Gemeindegebet. Ein alter kongregationalistischer Pastor aus dem 18. Jahrhundert in Amerika, Professor auch in Yale, James Hoppin, er schreibt: Als christlicher Leib, der auf gemeinsame Hilfe angewiesen ist, sich nach gemeinsamen Segnungen sehnt, für eine gemeinsame Sache arbeitet, durch gemeinsame Hoffnungen verbunden ist, fühlt die Gemeinde Christi eine starke Anziehung zueinander in der Ausführung und dem Ausdruck der geistlichen Anliegen. Also es hat etwas mit dem Wesen von Gemeinde selbst zu tun, dass wir so zusammengehören und gemeinsam etwas brauchen, was uns auch zusammenbringen soll zum gemeinsamen Gebet und dem Ausdruck verleihen soll. Wie soll dieses gemeinsame Gebet stattfinden? Wie sollen wir beten als Gemeinde? Und welche Anliegen sollen wir überhaupt vor Gott kundtun? Und darum soll es in dieser heutigen Lehrstunde gehen, auch in der dritten und letzten. Wie und wofür beten wir im Gemeindegebet? Und der erste Punkt, wie sollen wir als Gemeinde beten, wird etwas länger sein als dann der zweite. Und wir haben 2 Haupttexte, die ich behandeln will. Wer will, kann sich auch beide aufschlagen und vielleicht einen Finger drin halten. Und zwar der eine ist 1. Timotheus 2 und den anderen Text finden wir in Epheser Kapitel 6. Und wir werden uns beides immer mal wieder anschauen. 1. Timotheus Kapitel 2 und Epheser Kapitel 6. Wie sollen wir als Gemeinde beten? Was sagt die Bibel dazu, wie wir im Gemeindegebet beten sollen? Und da finden wir zum einen, dass wir in den verschiedenen Arten oder Formen des Gebets beten sollen. 1. Timotheus 2, Vers 1. Hier lesen wir: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Und in Epheser 6, Vers 18 klingt es ähnlich: Mit allem Gebet und Flehen betet. Was wir hier erkennen ist, es gibt nicht nur diesen einen Gebetsstil für das Gemeindegebet. Manchmal hat man diesen Eindruck, wenn es so sehr, sehr stark liturgisch geprägt ist, es ist irgendwie immer diese eine Gebetsform. Nun, was wir hier sehen in 1. Timotheus 2 ist, es sind verschiedene Gebetsstile oder Gebetsarten und es soll auch eine gewisse Freiheit herrschen, die Art des Gebets abhängig vom Anliegen des Gebets zu machen. Wir sehen hier Flehen. Was ist Flehen? Flehen bedeutet ein eindringliches Bitten im Bewusstsein der eigenen Bedürftigkeit. In Sprüche 18, Vers 23 heißt es, mit Flehen redet der Arme. Also der weiß, dass er nichts hat, dass er bedürftig ist, dass er Mangel hat. Er ist es, der fleht, der bittet, der bettelt. Es ist eine Bitte, die aus Not, aus Schmerz, aus großem Mangel mit ganzem Herzen hervorgebracht wird. Und dann sagt Paulus Gebete. Das ist so das allgemeinste Wort für Gebet. Proseuchomai heißt so viel wie etwas hinwünschen. Also einen Wunsch äußern hin zu Gott. Häufig steht es auch für etwas zu segnen, dass man einen Segenswunsch hin vor Gott bringt. Oder eben in Philipper 4 heißt es im Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ganz wunderbare Beschreibung. Wir lassen unsere Anliegen vor Gott kund werden. Gebete. Und Fürbitten. Fürbitte heißt stellvertretend für die Anliegen eines anderen beten. Hier heißt es in Epheser 6, Vers 18 und 19, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Ja, sie sollen auch beten, nicht nur für die eigenen Anliegen, sondern auch für Bitte tun, bitten für jemand anderem und seine Anliegen und die Nöte vor Gott kund werden lassen. Und Danksagungen, ja, dass Gott gedankt wird, dass er gepriesen wird. In Apostelgeschichte 2, Vers 46, da lesen wir, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Das Lob Gottes, es war ganz prägend in den Versammlungen. Sie lobten Gott. Und ja, wir loben Gott mit Liedern, aber wir sollen Gott auch mit Gebet loben. Danksagungen. Da, wo er Gebet erhört hat. Eine Gebetsstunde sollte nicht nur eine Auflistung von Anliegen sein, sondern verbunden mit hingegebenen Flehen und aufrichtigem Dank. Paulus schreibt den Thessalonikern ja sogar, sagt in allem Dank. Also, das meine ich mit verschiedenen Arten von Gebet. Das heißt jetzt nicht irgendwelche ganz merkwürdigen, neu erdachten Gebetsstile. Aber dass das Freiheit sein soll, ja, Gott die verschiedenen Anliegen auch auf verschiedene Weise, mit eindringlichem Flehen oder mit dankbarem Lob vorzubringen. Mal mit einem schweren Herzen und in einem Art Kampf. In Römer 15 heißt es, kämpft für mich mit mir im Gebet, aber auch mal mit einem freudigen Herzen, wo der Mund übergeht vor Freude. Aber dann lernen wir auch, wir sollen beten in geistlicher Gesinnung. in geistlicher Gesinnung. In Epheser 6, Vers 18 heißt es noch einmal, mit allem Gebet und Flehen bete zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Im Geist, das meint hier nicht irgendwie eine besondere Betonung außerordentlicher Geistesgaben, sondern in einer Haltung, die vom Geist Gottes geprägt ist. Im Geist zu beten bedeutet zu verstehen, was Gebet eigentlich ist. Es ist nicht das Plappern der Heiden. Es ist nicht einfach nur irgendwie eine religiöse Übung. Nein, der Geist ist es, der uns im Gebet mit Gott verbindet. Im Geist zu beten heißt zu wissen, wir haben geistliche Verbindung zu Gott, dem Vater. Gebet ist kein Gebet, wenn es nicht im Geist ist. In Epheser 2, Vers 18, da sagt Paulus, denn durch ihn, durch Christus, haben wir beide durch einen Geist, also Juden und Christen aus den Nationen, haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Beten im Geist heißt, dass der Geist uns den Zugang verschafft, dass unser Gebet tatsächlich vor Gott ausgedrückt wird und nicht einfach nur in den Wind geredet wird, nicht einfach nur für uns selbst ist. Johannes Calvin, der Reformator, er schreibt, so ist unsere Trägheit, so ist die Kälte unseres Herzens, unseres Fleisches, dass niemand in rechter Weise beten kann, es sei denn, er wird von dem Geist Gottes erweckt. Und wir sind auch so zu Misstrauen und Zweifel geneigt, dass niemand sich wagt, Gott Vater zu nennen, außer durch die Belehrung desselben Geistes. Denn von ihm kommt die Fürsorge, von ihm kommt der Eifer und die Leidenschaft, von ihm kommt die Bereitwilligkeit, von ihm kommt das Vertrauen, das zu erhalten, wonach wir bitten. Kurz, von ihm sind jene unaussprechlichen Seufzer, die Paulus in Römer 8, 26 erwähnt. Eine wunderbare Wahrheit ausgedrückt. Wir brauchen immer den Geist, um zu beten. Betet im Geist. Geistlich heißt dann aber auch gläubig. Mit einer geistlichen Gesinnung heißt, gläubig zu beten. Zu glauben an Gott. Zu glauben, dass wir Zugang haben durch Christus zu ihm, dass wir mit Freimut hinzutreten können und das mit einer geistlichen Gesinnung anstatt einer weltlichen. Das heißt, ehrfürchtig. Ehrfürchtig vor dem Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde zu treten. Zu wissen, ich rede hier zu dem lebendigen Gott, zu dem heiligen Gott. Das heißt auch vertrauensvoll. Ja, Calvin hat darauf aufmerksam gemacht, es ist doch durch den Geist Gottes, dass wir Abba, lieber Vater, rufen können. Dass wir dieses Vertrauen haben können, dass er uns überhaupt hört. Und wahrhaftig, aufrichtig, anstatt heuchlerisch. Jesus ermahnt sie nahen mir mit den Lippen, aber mit den Herzen sind sie fern von mir. Leidenschaftlich, echt, man weiß, hier geht es um etwas. Man weiß, ich spreche hier mit Gott und Gott hört. Seine Augen sind gerichtet auf die Gerechten, seine Ohren hören auf ihre Stimme. Gott ist ein Hörer des Gebets. Oh, das sollte unsere geistliche Gesinnung wecken, dass wir mit Leidenschaft und mit Vertrauen und Ehrfurcht und Glauben und festem Vertrauen zu Gott beten. Nicht einfach nur irgendwelche auswendig gesagten Formeln, sondern dass wir selber Anteil haben daran, dass wir es ernst meinen. Jakobus, er warnt vor Gebet ohne diese geistliche Gesinnung. In Jakobus 4, Vers 3 heißt es, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das ist eine ungeistliche Gesinnung. Es geht mir einfach nur um mich selbst. Es geht darum, dass ich irgendwas haben will für meine fleischlichen Begierden. Das ist nicht die geistliche Gesinnung. Dass wir erkennen, wer Gott ist und was wir vor ihm bringen. Und zu dieser geistlichen Gesinnung gehört auch die Mahnung, die wir gelesen haben in Epheser 6. Wachet hierzu in allem anhalten. Wachen ist das Gegenteil von schlafen. Wachen. Hier liegt eine ganz praktische Anwendung für die Art und Weise, wie wir im Gemeindegebet beten sollen, oder? Wacht. Betet wachsam und nicht schläfrig. Und damit ist gemeint, wir sollen beten in dem Bewusstsein, wie wichtig und wie ernst Gebet ist. Petrus schreibt in 1. Petrus 4, Vers 7, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Wachsam, nüchtern, besonnen. Es bedeutet volle Aufmerksamkeit, Klarheit, zu verstehen, was machen wir hier gerade? Das ist wichtig. Konzentration. Konzentration ist eine wichtige Übung im Gebet. Wie schnell passiert es, sobald wir die Augen zumachen, dass unsere Gedanken abschweifen? Aber wachsam im Gebet heißt, ich konzentriere mich. Ich zwinge mich selbst dazu, aufzupassen, dabei zu sein. Sowohl wenn ich selber bete, als auch wenn jemand anderes betet. Wir sollen wachen im Gebet. Oh, das ist wichtig. Das, was wir hier machen, das ist nicht einfach nur irgendeine Tradition und Hauptsache, ich war dabei und kriege einen Stempel oder was. Nein, wachsam. Dabei zu sein, sich zu konzentrieren, zu wissen, wir stehen hier vor dem Angesicht Gottes und wir beten als Gemeinde. Und das mit allem anhalten. Das heißt, regelmäßig, wiederholt, kontinuierlich, beständig. Steht die Gebetsstunde in eurem Kalender? Denn Dominik, ein neues Jahr beginnt, dann holt sie den Kalender und dann schreibt sie alle regelmäßigen Termine rein. Gottesdienst, Abendgottesdienst, Gebetsstunde. Steht das in unserem Kalender? Das ist etwas, das ist anhaltend, das ist beständig, wacht, mit allem anhalten. Und das sollten wir als Gemeinde tun. Diese geistliche Gesinnung zu tun. Ja, dieses Gebet. Wir haben nicht irgendwie nur diesen einen Gebetstag im Jahr, wo wir uns da besonders darauf konzentrieren. Nein, das ist etwas, was anhaltend sein soll. Als Gemeinde immer wieder zusammenzukommen im Gebet. Geistliche Gesinnung. Und auch im 1. Timotheus Kapitel 2 schreibt Paulus hier etwas über diese geistliche Gesinnung. 1. Timotheus 2, Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso auch, dass die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbare Kleidung, sondern mit dem, was Frauen entspricht, die sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Paulus benennt hier die ganz spezifischen Probleme, die Männer und Frauen mit dem Gebet hatten und haben. Die Männer zum einen hatten sicherlich, und das finden wir auch in den heutigen Tagen, diese Versuchung, ach, diesen ganzen Bereich des religiös-geistlichen, all diese geistlichen Dinge irgendwie den Frauen zu überlassen. Ja, eine der ersten Zeugnisse von einem gewissen Plinius, der sagte, also die Christen in Rom, also es sind eigentlich hauptsächlich Frauen und Kinder. Und so diese Versuchung, ach, das sollen mal die Frauen machen. Aber Paulus sagt, nein, Männer, ich will, dass ihr an jedem Ort betet. Das heißt, hier ist eine geistliche Gesinnung mitgefordert. Übernehmt die Verantwortung,
zu der Gott euch berufen hat. Nehmt das ernst. Nehmt die Ordnung ernst, zu der Gott euch berufen hat nach seinem Wort. Und dann besteht die Gefahr, dass Männer zu Heuchlern werden. Die vielleicht mit großen Worten beten und dann fragt man die Familie und sagt, zu Hause ist ja ganz anders. Paulus sagt hier, indem sie heilige Hände aufheben. Nun, die Hände, das steht für all das, was man tut. Für den Lebensstil. Für die Heiligung. Sie sollen beten, aber ihre Taten sollen ihr Gebet nicht Lügen strafen. Betet, indem ihr heilige Hände aufhebt und nicht schmutzige Hände, verunreinigte Hände. Durch das, was ihr in der ganzen Woche in der Arbeit macht, wie ihr eure Mitarbeiter, wie ihr eure eigene Familie behandelt. Und dann kommt ihr in den Gottesdienst, dann kommt ihr zur Gebetsversammlung und hebt heilige Hände, hebt eure Hände auf. Nun sind sie heilig. Gebt Acht auf euren Lebenswandel. Betet nicht heuchlerisch. Hebt heilige Hände. Das bedeutet, lebt in tätiger Heiligung. Und dann kommt und betet. Ein Mann, der in öffentlicher oder sichtbarer Sünde lebt, aber in der Gebetsstunde die Hände und die Stimme erhebt zum Gebet, das ist nicht zu dulden. Nun, wo ist das Maß? Wir haben alle keine vollkommene Heiligkeit. Wenn wir sagen, es ist irgendeine Sünde in deinem Leben, dann dürfte niemand sich wagen, überhaupt die Stimme zu erheben. Aber hier geht es darum, sind wir Heuchler? Wird das Gebet nur etwas, um etwas zu demonstrieren, wer wir sind? Eine Stellung zu markieren? Nein, wir sollen aufrichtig beten. Mit geheiligten Händen. Dass wir sagen, wir meinen das ernst, was wir beten. Und unser Leben gibt einen Ausdruck davon. Und ohne Zorn und Zweifel, auch das sind Hindernisse. Paulus sagt, ihr Männer, achtet auf euer Herz, wenn ihr betet. Achtet auf euren Lebenswandel, aber achtet auch auf euer Herz. Streit mit dem Bruder beeinträchtigt das gemeinsame Gebet. Stell dir vor, du hast eine Meinungsverschiedenheit und du streitest dich mit einem Bruder in der Gemeinde und jetzt kommt ihr am Mittwochabend zusammen und der eine fängt an zu beten. Und bei dem anderen gehen alle Klappen runter und er denkt nur noch an diesen Streit und er kann überhaupt keine Ruhe finden, um mitzubeten, sondern denkt nur, was fällt ihm ein, so zu beten und sich so darzustellen. Ja? Ohne Streit. Ohne Zorn, dass man versöhnt miteinander beten kann. Und ohne Zweifel, ja, im Glauben. Auch daran zu glauben, mit dieser Zuversicht. Gott hört Gebet. Und er ist es, der gerne gibt und der alles in seiner Hand hat. Und egal, wie unwahrscheinlich es vielleicht scheint, wenn wir beten, so sollen wir beten mit dem Vertrauen, vor Gott ist nichts unmöglich. Ich habe gerade neulich gelesen, ich hatte das nicht vorbereitet, aber es passt hier ganz gut hinzu. Jeremia. Jeremia 32, da heißt es, ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich, der du Gnade übst an Tausenden und so weiter und so fort. Und dann fragt er aber warum das ganze Gericht und wieso sagst du, ich soll mir jetzt einen Acker kaufen, das ist doch eh alles zwecklos. Und die Antwort von Gott ist so wunderbar. Vers 26, da geschah das Wort des Herrn zu Jeremia, siehe, ich bin der Herr, der Gott allen Fleisches, sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Gott erinnert Jeremia daran, was er selber gerade gebetet hat. Jeremia, glaubst du auch das, was du gebetet hast? Kein Ding ist dir unmöglich. Und die Antwort Gottes ist, mir ist kein Ding unmöglich. Nun beten wir im Glauben. Beten wir ohne Zweifel. Ihr Männer, achtet auf euer Herz. Streit mit dem Bruder oder Zweifel ist das, was unser Gebet hindert. Und dann auch Anstand und Sittsamkeit. Es gehört zu einer geistlichen Haltung. Und hier werden ganz besonders die Frauen angesprochen, die vielleicht versucht sind, wenn schon nicht durch ihre Worte, so doch durch ihre Erscheinung auf sich aufmerksam zu machen. Aufwendige Kleider zeigen vielleicht ihren Reichtum, ihre soziale Stellung. Schaut mal, was ich mir für Schmuck leisten kann. Oder ihre weiblichen Reize zu zeigen. Und Paulus ermahnt hier besonders die Frauen, sich im Gebet bewusst zu machen, wir treten vor das Angesicht Gottes. Nun, welche Haltung zeigen wir dabei? Der Mensch schaut das, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Wir können Gott nicht beeindrucken durch irgendwie den äußerlichen Schmuck. Und wir sollen auch die anderen Beter nicht dadurch ablenken von der geistlichen Gesinnung, aufgrund dessen, wie wir auftreten. Wir schließen die Augen gewöhnlich beim Gebet, weil es der Konzentration hilft. Aber es ist vielleicht auch eine ganz gute Übung zu sehen, ja, wir wollen hier nicht auf das schauen, was vor Augen ist. Gebet ist, wir treten mit den Augen des Glaubens in den Thronsaal Gottes. Und hier geht es nicht um äußere Erscheinung, sondern Gott, vor ihm ist alles bloß und aufgedeckt. Und hier, so sind diese Anweisungen zu verstehen, ja, zu achten, wie kommen wir eigentlich, mit was für einer Haltung kommen wir in die Gemeindeversammlungen. Und auch hier ist es nicht ein Verbot von Schmuck oder dergleichen, sondern es geht darum, was versprichst du dir davon? Wie willst du eigentlich vor Gott stehen? Ja? Wie glaubst du, dass du Gunst vor Gott bekommst? Und es ist eben nicht so, wie eine Frau vielleicht einen Mann bezirzen kann, sondern durch die innere Haltung, durch die Einstellung. Heutzutage ist das übrigens nicht nur ein Problem bei Frauen, sondern auch bei Männern. Im Gebet oder Gottesdienst wollen wir Gott begegnen und darauf schauen, was gefällt Gott. Und das ist ein anständiges und sittsames Auftreten, weil das die rechte Herzenshaltung ausdrückt vor Gott. Gleichzeitig zu verstehen, ja, ob wir in Arbeitshose ankommen oder in einem schicken Anzug, das verändert nichts daran, wie wir vor Gott stehen. Das Bekenntnis zur Gottesfurcht drückt sich bei den Frauen eben gerade dadurch aus, dass sie auch die unterschiedlichen Verantwortungsbereiche und Aufgaben in der Schöpfungsordnung wahrnehmen und anerkennen. Das gehört alles zu der geistlichen Gesinnung. Und hier ist auch 1. Korinther 11 zu verstehen. Anders als angekündigt, werden wir heute nicht groß darauf eingehen. Das ist ein bisschen ein extra Thema und würde auch den Zeitrahmen sprengen, so der Herr will, werden wir vielleicht nochmal an einer anderen Stelle ein bisschen was dazu sagen. Aber es geht darum, dass gerade die Frauen in den Gemeindeversammlungen das Wort Gottes respektieren sollen und auch die unterschiedlichen Stellung, mit der Gott Mann und Frau geschaffen hat, in der Zuordnung zueinander respektieren und aufrechterhalten. Und wo das nicht geschieht, wo diese Ordnung durchbrochen wird, da schadet es auch dem gemeinsamen Gebet. Gebetsversammlungen sind eine geistliche Aufgabe und erfordern darum auch geistliche Disziplin. Und es ist nützlich, wenn wir uns vor der Gebetsversammlung vielleicht auch ein paar Minuten Zeit nehmen, vielleicht auch ganz bewusst im Auto, auf der Fahrt oder so, zu prüfen, wie ist eigentlich gerade mein geistlicher Zustand. Zur Ruhe zu kommen, uns vorzubereiten. Und nicht aus aller Hektik und aus allem Chaos irgendwie so hineinzustolpern, sondern zu verstehen, ich will beten mit einer geistlichen Gesinnung. Dazu ist das, ruft uns die Bibel auf. Außerdem, wie sollen wir beten? In vernünftiger Weise. In vernünftiger Weise. Dazu gehört, das Gebet soll hörbar sein. Gebet ist Gebet zu Gott. Und Gott hört selbst das undeutlichste Nuscheln. Aber im Gemeindegebet geht es nicht nur um dich und Gott. Es geht um das Gebet der Gemeinde. Ein gemeinsames Gebet. Und darum ist es wichtig, dass das Gebet nicht nur erahnt wird, sondern gehört werden kann. Hörbar ist. In 1. Korinther 14 geht es hauptsächlich um die Ordnung der Geistesgaben in den Gemeindeversammlungen. Doch viele der Prinzipien gelten ebenso für das Gebet. In 1. Korinther 14, Vers 8 heißt es, denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gibt. Wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es ist durchaus eine Aufgabe, dass man sagt, wenn wir in der Gebetsstunde zusammenkommen, der Bruder, der nun die Stimme erhebt, um laut zu beten, als Leitung für die ganze Gemeinde, dass er sich bewusst macht, ja, das soll auch am anderen Ende des Tisches noch gehört werden, in der anderen Ecke des Raumes, dass man nicht einfach irgendwie so ein bisschen so in sich hineinnuschelt und alle hören, wann irgendwann das Amen kommt, sondern dass man sich bewusst wird, das, was ich sage, ich möchte, dass ihr alle es hören und dadurch mit aufgebaut werden und einfügen können in dieses Gebet, dass sie mitbeten können im Herzen, das, was laut gebetet wird. Lautstärke ist ein wichtiger Aspekt des Gemeindegebets. Und dann verständlich. Das Gebet soll verständlich sein. Nicht nur, was die Lautstärke betrifft, hörbar, akustisch hörbar, sondern auch in der Sprache verständlich. Die Geistesgabe der Sprachenreden waren menschliche Sprachen. Ja, es war nicht, wie manchmal gesagt wird, irgendwelche Engelsprachen. Also es waren menschliche Sprachen, genauso wie wir es in Apostelgeschichte 2 finden. Das Wunder war, dass sie halt nicht vorher auf gewöhnliche Weise erlernt wurden, sondern ein Wunder Gottes war. Und es sollte ein Zeichen sein für die Aufnahme der Nationen in die Gemeinde der Erlösten. Dass plötzlich aus aller Welt, aus allen Sprachen Christus Menschen erlöst hat und hinzugefügt hat zur Gemeinde. Und da, wo jemand, der die Sprache nicht erlernt hat, plötzlich anfängt zu beten in einer Sprache der Nationen und Gott pries, da war es ein Zeichen, oh, Gott hat auch Buße den Heiden geschenkt. Aber damit dieses Zeichen verstanden wird und den richtigen Gebrauch in der Gemeindeversammlung hatte, musste es ausgelegt werden, musste es übersetzt werden. In 1. Korinther 14, Vers 16 lesen wir, denn wenn du mit dem Geist preist, und hier ist tatsächlich mit dieser Geistesgabe der Sprachenrede gemeint, wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, also der die Sprache nicht kennt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung? Da er ja nicht weiß, was du sagst. Denn du sagst wohl gut, Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Also hier, wir sollen darauf achten, dass da, wo wir als Gemeinde zum Gemeindegebet zusammenkommen, dass das gehört und verstanden wird, was gebetet wird. Und hier eine wunderbare Beschreibung, damit das Amen gegeben werden kann. Ja, es ist eben gerade dieses Gemeindegebet, was zusammengebetet werden soll. Und wo jemand das Amen geben kann. Ja, so ist es. Und es soll ordentlich geschehen. zur Verherrlichung Gottes und zur Auferbauung der Gemeinde ist Ordnung und Struktur kein Hindernis. Das Gemeindegebet sollte nicht durcheinander geschehen. 1. Korinther 14, 31, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Es soll ordentlich geschehen. Das heißt, man soll achten, wenn der eine fertig ist, dann soll der andere beginnen. Manchmal ist es, gab mal so eine Zeit, da war es irgendwie ganz modern, irgendwie, dass alle gemeinsam zur gleichen Zeit sprechen und man hat nichts verstanden, aber alle hatten das Gefühl, hier ist jetzt besonders viel gebetet worden. Das ist nicht das, worum es im Gemeindegebet geht. Es soll ordentlich stattfinden. Das heißt, nacheinander, eine Reihenfolge, dass man wartet auf den anderen und stille ist, solange ein anderer laut betet und dann man erst selbst die Stimme erhebt. All das ist wichtig, hörbar, verständlich, ordentlich. All das ist wichtig, damit das Gebet vertretbar ist. Vertretbar. Und damit meine ich noch einmal dieses Einmütige. In Apostelgeschichte 4, Vers 23 und 24, da heißt es, als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Hier geht es ja darum, die Apostel wurden gefangen genommen, ihnen wurde verboten, von Christus zu sprechen. Und sie kommen nun zu den Iren, sie kommen nun zu der Gemeinde. Und hier heißt es, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Es wird verkündet, das und das ist geschehen. Dann kommen sie zusammen zum Gebet. Und sie alle beten mit einer Stimme, haben wir das letzte Mal gehört. Stimme im Singular. Sie erheben die Stimme zu Gott. Und es wurde das Gebet aller, auch wenn es nur von einer Stimme laut gesprochen wurde. Es ist ein Gebet, das von allen vertreten werden kann. Wo alle ihr Amen dazu sagen können, ja, so ist es. Genauso hätte ich auch gebetet. Das ist das, wo ich völlig Ja zu sagen kann. Er hat auch mich vertreten mit diesem Gebet. Versteht ihr, was damit gemeint ist? Und darum ist es so wichtig, dass es verstanden wird, dass es ordentlich ist. Dass man sagen kann, ja, da ist nicht irgendwie etwas so völlig quer und man denkt, ach ja, wird schon irgendwie richtig sein. Nein, hier kommt man als Gemeinde zusammen, in Einmütigkeit. Wir meinen das Gleiche. Das ist nicht nur privat, auch nicht einfach nur die persönliche stille Zeit. Und es ist so nützlich und wichtig. Robert hat schon dazu aufgerufen, eingeladen, wirklich mal daran zu denken, lass uns versuchen, mehr mit wir und unser zu beten. Es hilft auch uns, bewusst zu werden, was wir hier beten. Das sollen wir beten, sodass alle gemeint sind, dass alle es mitsprechen können. Und dass es nicht diesen Eindruck hat, das ist gerade irgendwie seine persönliche stille Zeit. Ja? Gott, ich danke dir, dass ich jetzt hier so vor dir bin. Und übrigens, du weißt ja, was ich auch diesen Tag... Darum geht es nicht. Wir sollen alle Zeit beten, wir sollen in einer Gebetsgesinnung sein und all das hat seinen Raum, aber Gemeindegebet soll sein, Herr, wir stehen hier vor dir. Und alle können sagen, oh ja, so ist es. Darum ein paar Dinge, die es zu vermeiden gilt in der Frage, wie wir beten sollen. Einmal was die Form angeht. Das Gemeindegebet soll nicht ein Vorwand sein zum Tratsch und zur Lästerei. Wir haben hier in Apostelgeschichte 2 gehört, die kamen zu den Iren und sie erzählten, was geschehen ist. Und dann fangen sie an zu beten. Aber manchmal ist die Versuchung groß, dass man sagt, ach ja, und das ist geschehen. Habt ihr gehört von Schwester so und so? Und übrigens der Bruder und so und so. Und was dem wieder passiert ist. Und plötzlich ist das Gemeindegebet eigentlich gar kein Gebet, sondern nur ein Austausch von den neuesten Klatschnachrichten. Und es fördert nur die Neugierde oder irgendwelche spöttischen Gedanken, aber nicht wirklich das Gebet der Gemeinde, das gemeinsam hinaufgetragen wird. Eine Sache, die es zu vermeiden gilt. Aber auch die Gebetspredigt. Könnt ihr euch vorstellen, was damit gemeint ist? Ein Bruder erhebt die Stimme und er betet. Und irgendwann fragt man sich, betet er gerade zu Gott oder predigt er zu uns? Wenn ein Gebet im Grunde wie eine versteckte Korrektur der Anwesenden ist. Wenn es eigentlich darum geht, den anderen mitzuteilen, was ich für geistliche Einsichten habe oder was meine theologischen Ansichten sind. Und das sollte nicht im Gemeindegebet herrschen. Eine Art Selbstdarstellung. Ja, Gebet ist Reden zu Gott. Ich habe schon mal erwähnt, aber gab eine Gebetsversammlung in einer Gemeinde und da war der Pastor zu einer Konferenz in Madrid und dann erhob ein Mann das Gebet und sagte, lieber Gott, wir beten dich auch für Pastor so und so, der in Madrid, das, wie du weißt, die Hauptstadt von Spanien ist. Und man merkte, okay, es ging ihm eigentlich nur darum, den anderen mal mitzuteilen, ihr wisst bestimmt nicht, wo Madrid liegt. Gebet soll Gebet zu Gott sein. Und auch kein Monolog. Hiermit meine ich vor allem die Länge. Wir sollen darauf achten, lieber kurze Gebete zu sprechen, aber dabei einen Punkt zu haben. Dabei tatsächlich ein Anliegen vorzubringen, wo alle Ja und Amen sagen können. Als wenn jemand 10 Minuten lang, 15 Minuten lang betet und alle denken, ja, jetzt hat er so ziemlich alles durchgebetet, was wir vorher besprochen haben. Jetzt können wir eigentlich nach Hause gehen. Ja. Gemeindegebet soll kein Monolog sein, dass nur einer spricht, sondern dass viele repräsentativ sprechen können für die ganze Gemeinde und gerade darin die Einmütigkeit und die Einheit der Gemeinde sichtbar wird. Ich las einmal in einer Biografie und da hieß es dann, wenn Bruder so und so betete, dann wurde die Gebetsstunde eine heilige Geografiestunde. Man kann sich vorstellen, was damit gemeint ist. Nun, es kann abschrecken. Es kann abschrecken und am Gebet hindern. Ja, wenn jemand sagt, Mensch, ich traue mich kaum zu beten, ich werde schon nervös, wenn ich daran denke, aber dann höre ich immer den Bruder und er betet ja auch so eloquent und hat so große Worte und all das und er betet immer so lange, mir wird gar nicht so viel was einfallen, was ich sagen. Und dann schreckt man zurück und dann bete ich lieber nicht, bis ich vielleicht gelernt habe, so zu beten wie der. Und darum geht es nicht. Und Gemeindegebet, es soll einladend sein für alle, die zur Gemeinde gehören, auch mit der Gemeinde und repräsentativ für die Gemeinde zu beten. Es ist eine herrliche Sache, wo aus vielen Stimmen nun diese eine Stimme dann wird, die aufsteigt zu Gott. Es kann einschüchtern und da müssen wir vorsichtig sein. Wir wollen ermutigen zum Gebet. Eines der Gebete, die von Jesus am meisten gepriesen werden, am positivsten bewertet werden. Es war nicht das lange Gebet, sondern er sagt, das Gebet des Zöllners, er sagte, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ja, Jesus warnt davor, einfach nur lange Gebete zu machen. Er nennt es das Plappern der Heiden, wo es einfach nur darum geht, Hauptsache eine Länge zu erreichen und damit etwas darzustellen. Wir wollen auch achten, was die Stimme angeht. Es gibt manchmal Brüder, die verfallen in eine ganz unnatürliche oder aufgesetzte Stimmlage, wenn sie beten. manchmal auch ganz, ganz unbewusst. Ja? John Newton, der schrieb, das war auch schon damals, einige haben einen Ton beim Gebet, der so anders ist als die gewöhnliche Art zu sprechen, dass ihre besten Freunde kaum erkennen würden, zu wem die Stimme gehört. Plötzlich wie so eine Art religiöser Sprachmodus, ja, eine neue Tonlage. Und man denkt, uch, das ist ganz unnatürlich, das wirkt ganz unecht. Oder auch ganz monoton, ganz kalt. So, es gibt gar keine Variation in der Stimme und es ist ganz schwierig, wachsam mitzubeten, aufzupassen, sich zu konzentrieren, weil es irgendwie so monoton dahergesagt wird. Und damit auch wenig Leidenschaft, wenig ausgedrückt wird. Das meine ich ernst, was ich hier sage. Flehen kann nicht monoton sein. Ja. Auch hier, auf der anderen Seite, es gibt auch einen Übereifer. Ich war mal in einer russlanddeutschen Gemeinde und da gab es eine Gebetsversammlung für die ganze Gemeinde und es fingen lauter Frauen an zu beten und du konntest kein einziges Wort verstehen, weil sie so am Weinen waren, dass man nichts verstanden hat. Und ich habe mich gefragt, Mensch, was ist da los? Und ich habe gehört, nun, es gehört dazu zu weinen, wenn jemand nicht weint beim Gebet, dann meint er es nicht ernst. Nun, das ist eine Gefahr. Auf der einen Seite, dass es heuchlerisch aufgesetzt wird, aber auch eine übereifrige Emotionalität. Das mit Weinen und Schluchzen und so, dass man schon gar nichts mehr verstehen kann. Nun, Gemeindegebet sollte gerade sein, dass wir, es dürfen Emotionen dabei sein. Es sollen eine gewisse Form auch von Emotionen dabei sein. Nicht einfach nur eine technische Kälte. Aber doch auch dieses Bewusstsein, das, was ich sage, es soll verstanden werden. Ja. Nun, wofür sollen wir als Gemeinde beten? Und das ist der zweite und letzte Punkt, auch ein bisschen kürzer. Zum einen die wesentlichen Anliegen des Reiches Gottes. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann sollten wir uns bewusst werden, wir als Gemeinde gehören zu dem Reich Gottes auf Erden. Und Jesus erlehrte in dem Vater Unser, Matthäus 6, Vers 9 und 10, betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Es sind diese ganz großen und wesentlichen Anliegen des Reiches Gottes, die hier an erste Stelle gesetzt werden. Der Ruhm deines Namens, Gott, die Ausbreitung deines Königreiches, dass dein Wille geschieht. In 1. Timotheus 2, Vers 2, da heißt es, wir sollen mit all diesen Gebeten für alle Menschen beten, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Oh, das sind wesentliche Dinge für die Obrigkeit, für die Politik. Nicht einfach, ja, einfach weil es Politiker sind, sondern weil das einen Einfluss hat auf das große Ganze. Nicht nur auf unsere Gemeinde, sondern auf viele Gemeinden. Wir beten für unsere Obrigkeit, für die Politiker, für die wesentlichen Dinge, für die Mission, für die Ausbreitung des Reiches Gottes. Ja, dass sein Name verkündet wird. Wir beten auch für befreundete Gemeinden und für konkrete Missionsarbeit. Epheser 6, Vers 18 und 19. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Er hatte die Heiligen vor Augen. Und er ruft auf, die Gemeinde in Ephesus, betet für die Heiligen. Betet für die anderen Gemeinden. Betet für die, von denen ihr hört. Paulus erzählt im Korintherbrief all seine Schwierigkeiten und seine Nöte auf. All das, was auf ihn dringt. Und er endet so. Außerdem übrigens noch das, was täglich auf mich eindringt. Und wisst ihr, was das ist? Die Sorge um alle Gemeinden. Die Sorge um alle Gemeinden. Kennen wir diese Sorge? Eine Sorge um die Gemeinden, von denen wir hören, mit denen wir verbunden sind. Und Paulus hatte eine besondere Stellung als Apostel, aber wir alle, wir sollen eine Sorge haben um die Gemeinden. Matthäus 9, Vers 36 bis 38. Als er, Jesus, aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Darum beten wir für missionarische Arbeit. Bittet nun den Herrn der Ernte, ein Auftrag. Jesus selbst, er war innerlich bewegt über die geistliche Situation des Volkes. Und das soll auch die Herzenshaltung der Gemeinde im Gemeindegebet sein. Wir sind bewegt von dem, was wir sehen hier in unserem Volk, von diesem Land, von dieser Welt. Und wir beten deswegen, dass der höchste und erste Auftrag, er sagt nicht, macht ein Programm, das ihr Missionare aussendet, das hat seinen Platz. Das erste ist, bittet den Herrn der Ernte. Betet. Und ja, wir sollen auch für die besonderen Umstände der einzelnen Ortsgemeinde beten. Die Dienste am Sonntag für die Predigten. Ja, das haben schon häufiger gehört. Spurgeon sagte seiner Gemeinde, ich höre auf zu predigen, wenn ihr aufhört zu beten. Wie wichtig das Gebet für die einzelnen Dienste und Aufgaben der Gemeinde. Zu wissen, was Gott nicht hält, hält nicht. Wir brauchen das Gebet. Auch für die Evangelisation der Gemeinde, da wo wir Gelegenheit haben, mit Menschen zu sprechen. Es ist doch nicht die Redegabe, das Überreden. Nein, es ist da, wo Gott eingreift und wirkt und diese schwachen Worte in dem Herzen lebendig macht. Wo er wie bei der Lydia das Herz auftut, dass sie Acht gibt auf das, was Paulus sagte. Wir wollen beten für die Dienste der Gemeinde. Aber auch für geistlichen Wachstum und Gesundheit, geistliche Gesundheit in der Gemeinde. Dass wir füreinander beten, dass wir im Glauben wachsen, dass wir auferbaut werden, dass wir stark werden, dass wir zunehmen in Heiligung. Beten für die Bedrängten und für die Kranken. Ja, da wo manchmal auch der Glaube schwer wird, wo Zweifel bohrend werden. Oder auch außergewöhnliche Herausforderungen. Ich habe schon erwähnt, Römer 15, Vers 30. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Auch als Gemeinde gibt es Situationen, da müssen wir füreinander eintreten im Gebet und kämpfen wegen besonderer Herausforderungen. Oder auch wegen besonderer Sünden. Wo wir sagen, oh, hier müssen wir Gott bitten, dass er Gnade schenkt, dass Buße getan werden kann, dass Vergebung stattfinden kann. Und ja, auch für die persönlichen Anliegen. In Jakobus heißt es, dass wir einander die Sünden bekennen sollen und füreinander beten sollen. Und wir geben durchaus Freiraum, auch in den Gebetsversammlungen, Gebetsanliegen zu nennen. Zu sagen, das liegt mir sehr auf den Herzen, bitte, können wir als ganze Gemeinde zusammenstehen und für diese eine Sache beten, die mir so wichtig geworden ist. Es geht nicht darum, möglichst viele Gebetsanliegen zu finden und auch vielleicht alle möglichen Leute zu nennen, die sonst niemand in der Gemeinde kennt, außer man selbst, sondern es geht darum, gibt es Anliegen, die wirklich vor die Gemeinde gebracht werden mit diesem Wunsch. Können wir als Gemeinde darin eins werden, für diese Sache zu beten? Es ist ein persönliches Anliegen, aber es ist etwas, was ein besonderes Gewicht hat. Und aus Liebe vereinen wir uns und beten. Das Vater unser, es geht doch so weiter. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, es sind auch diese natürlichen Bedürfnisse, diese Dinge, diese Fragen nach Arbeit, nach Versorgung, nach Schutz. Unser tägliches Brot gib uns heute. Uns. Hier betet die Gemeinde. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Ja, als Gemeinde können wir diese Anliegen füreinander vor dem Herrn bringen. Sagen, hilf uns, Herr, diese Sünde zu überwinden. Hilf uns, Herr, dass wir in Heiligung vorangehen können und nicht versucht werden zur Sünde. Stärke uns, Herr, dass wir einander ermutigen können und anreizen können zu Liebe und zu guten Werken. Nun, wie und wofür sollen wir als Gemeinde beten? Das Zentrale ist zu verstehen, was ist Gemeindegebet. Und daran misst sich vor allem, wie wir beten sollen. Nämlich so, dass die ganze Gemeinde mitbeten kann. Und auch wofür wir beten sollen. Da, wo die Gemeinde ein Mitinteresse, sich mit hineingeben kann in dieser Fürbitte, diese Anliegen vor Gott kund werden zu lassen. Ich schließe mit einem Zitat von Pfarrer Johann Gerhard aus dem 17. Jahrhundert. Ein Aufruf zum Gebet. Und er schreibt, der Nutzen von Gebet ist so groß, dass es nicht erschöpfend beschrieben werden kann. Gebet ist die Taube, die, wenn ausgesandt, wiederkehrt und den Ölzweig bringt, nämlich den Frieden des Herzens. Gebet ist, was Gott festhält und nicht lässt, er segnet denn. Gebet ist Moses Stab, der das Wasser des Trostes aus dem Fels des Heils hervorbringt. Gebet ist Simsons Kinnbacken, der unsere Feinde niederschlägt. Gebet ist Davids Harfe, vor der der böse Geist flieht. Gebet ist der Schlüssel zu den himmlischen Schätzen. So wollen wir, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen zum Gebet, verstehen, was für ein kostbares Privileg es ist. Ja, und dass wir zusammenkommen als Gemeinde und Gebrauch machen von dieser wunderbaren Zusage und diesem gnädigen Mittel, das Gott uns gegeben hat, dass wir als ein Leib vor den Herrn treten dürfen und all unsere Anliegen in Flehen und Gebeten, in Fürbitte und Danksagungen vor den Herrn kundtun dürfen. Amen.